Tiesa stieg hinab in den Schiffsbauch der Sturmhochzeit und suchte Katervater. Er stand über einen Tisch gebeugt. Auf der Holzplatte vor ihm lagen gelbliche Gebeine und allerlei Leinensäckchen. Mit links packte er einen Knochen und setzte mit der rechten die Säge an. Katervater?
Tiesa, du hast mir einen Heidenschreck eingejagt.
Vor wem hast du Angst?
Vor wem? Hier unten liegen die Überreste von ein paar hundert Menschen. Ich wäre nicht der Erste, der es mit den Geistern der Toten zu tun bekäme.
Vielleicht solltest du dir besser überlegen, wessen Gebeine du da zersägst und verkaufst. Katervater seufzte.
Alles eine Sache der Nachfrage. In Scheiben geschnitten bringt der hier das Fünffache von dem ein, was ich am Stück dafür bekommen würde.
Der fette Reliquienhändler legte das Werkzeug wieder weg.
Was suchst du eigentlich hier im Laderaum?
Wir sind jetzt seit mehr als 2 Wochen auf diesem Schiff, aber ich war noch nicht einmal hier unten. Skeptisch schaute sie sich um. Der Raum war vollgestopft mit Kisten und Tongefäßen. Manche davon waren offen und erlaubten den Blick auf Päckchen und Beutel, die sich darin befanden. Und das hier soll alles heilig sein?
Garantiert echte, von allerhöchster Stelle zertifizierte Reliquien von den heiligsten Männern und Frauen, die du dir nur vorstellen kannst.
Und wer garantiert, dass das alles echt ist? Du? Katervater strahlte.
Ich habe immerhin einen guten Ruf zu verlieren.
Oh, sicher. Und hast du auch was Echtes? Etwas, das wirklich schützt? Faunzinder und ich könnten es gebrauchen, weißt du? Katervater räusperte sich, als er erkannte, wie ernst es ihr war.
Schutz, nun, ist eine schwierige Angelegenheit, weißt du? Das eine hilft gegen Krankheit, das andere vielleicht gegen Dürre.
Etwas, das gegen Unglück schützt, würde schon reichen. Und gegen die Angst, einen furchtbaren Fehler begangen zu haben. Einen Fehler, der Zigtausende das Leben kosten könnte, flüsterte eine Stimme in ihr.
Machte Katervater. Schwierig.
Sie zog das Amulett, das sie von Elegiabal erhalten hatte, aus dem Ausschnitt ihres Wamses. Ich will tauschen. Weißt du, was das ist?
Ein Anhänger. Sieht aus wie ein Stier. Kretisch?
Sie schüttelte den Kopf. Römisch. Das ist ein Mithras-Amulett. Prüfend führte er den Anhänger zum Mund und biss darauf.
Ja, du hast ihn jedenfalls nicht selbst gemacht.
Natürlich nicht. Was bekomme ich dafür?
Ich kann dir dafür nur etwas sehr Kleines geben. Komm mit, wir schauen uns mal um. Vielleicht finde ich etwas für dich.
Sie folgte ihm durch die Gänge zwischen den Kisten. Oft blieb er stehen und sah in offene Gefäße, nahm mal etwas heraus und legte es wieder zurück. Schließlich enthüllte er einen steinernen Sarkophag.
Geh zurück zum Tisch mit den Knochen. Dort steht ein Tonfläschchen in einer offenen Kiste. Hol's her.
Sie holte das Fläschchen. In der Hand hielt Katervater jetzt ein winziges Glasgefäß, kaum größer als ein Daumenglied. Am Ende befanden sich ein Verschluss und eine Öse, durch die man eine Schnur ziehen konnte, um die Fiole wie ein Medaillon am Hals zu tragen. Er nahm Tiesa die Tonflasche aus der Hand, entkorkte sie und goss eine träge Flüssigkeit in eine Öffnung am Kopfende des Sarkophagdeckels. Dann ging er stöhnend vor dem Sarkophag auf die Knie und tastete am Fußende, bis er dort eine zweite Öffnung gefunden hatte. Davor hielt er die offene Glasfiole.
»Das dauert jetzt ein Weilchen.«
»Was soll das?« fragte Tiesa verwundert.
»Das hier ist der Sarkophag des heiligen Alexius von Rom. Wenn das Öl hier unten wieder herauskommt, dann hat es die sterblichen Überreste von Alexius berührt und seine Heiligkeit in sich aufgenommen.«
Zweifelnd sah sie zu, wie Öl aus der Öffnung tropfte. Katervater blieb auf den Knien, bis die Fiole gefüllt war. Dann verschloss er sie und reichte sie Tiesa.
»Das hier gebe ich dir für dein Götzenamulett. Ein guter Tausch.«
Nach einem letzten Zögern reichte sie ihm den Stierkopf, allerdings nicht ohne vorher das Lederband zu lösen und die Fiole daran zu befestigen. Gleich darauf verschwand beides unter ihrem Wams.
»Das hier«, Katervater zeigte ihr den Anhänger, »werde ich über Bord werfen. So etwas bringt nur Unglück. Heidnisches Zauberzeug und Ketzerkram. Nicht auf meinem Schiff.«
»Danke«, sagte sie schließlich. Der Reliquienhändler legte ihr lächelnd eine Hand auf die Schulter. Derweil standen Faun und Zinder an der Reling. Der Söldner hatte lange gesprochen und nachdem er geendet hatte, fragte Faun, Das heißt, die Gräfin hat alles nur auf sich genommen, um ihren Mann wiederzufinden? Saga kann davon nichts geahnt haben. Sonst hätte sie sich nie darauf eingelassen, auch nicht um meinetwillen.
Anfangs hat sie das alles nur für dich getan, sagte Zinder. Daran besteht kein Zweifel. Aber ich glaube, es hat durchaus Momente gegeben, in denen sie sich in ihrer Rolle gefallen hat.
Aber sie hat bestimmt nichts von Gachmoret gewusst.
Sprecht ihr von Gachmoret von Lerch? Fragte eine schnaufende Stimme hinter ihnen.
Beide Männer drehten sich um. Katervater hatte mit Tiesa das Deck betreten. Er trat an die Reling und warf etwas ins Wasser. Zu schnell, als dass man hätte erkennen können, um was es sich handelte.
So, murmelte er und zwinkerte Tiesa zu. Das wäre erledigt. Gelobt sei der Herr!
Nun wandte er sich Zinder zu.
Gachmoret von Lerch?
Du kennst ihn? Erkundigte sich Faun und griff nach Tiesas Hand.
Aber sicher. Bin in Konstantinopel gewesen, als diese Bastarde alles dem Erdboden gleichgemacht haben. Gachmoret war einer von ihnen. Ich kann mich gut an ihn erinnern, weil er eine Maske trug.
Was für eine Maske? Fragte Zinder.
Ja, so ein Lederding. Hatte wohl Narben im Gesicht. Irgendwer hat erzählt, er habe sie sich bei der Schlacht um Zara eingefangen, zu der die Venezianer die Kreuzfahrer nun überredet hatten.
Erzähl weiter, forderte Zinder.
Nun, Gachmoret war wohl einigen hohen Herren im Wege. Man erzählte sich, dass es in Konstantinopel ein Attentat auf ihn gegeben hat. Die einen behaupteten, König Philipp habe den Befehl dazu gegeben. Der Papst war es, sagten die anderen. Aber wenn ihr mich fragt, so kann es genauso gut irgendein Ritter gewesen sein, dem er übel mitgespielt hat. Gachmoret war kein, sagen wir, freundlicher Mann. Jedenfalls wird er wohl seine Gründe gehabt haben, Hals über Kopf aus Konstantinopel zu verschwinden.
Faun nickte nachdenklich. Das alles machte Sinn. Wenn Gachmoret tatsächlich einer der Verschwörer gewesen war, war er im Besitz eines Wissens, das manch anderem gefährlich gewesen sein konnte.